ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trauer im Vereinigten Königreich. Nur wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag ist Prinz Philipp, der Ehemann von Königin Elisabeth II., gestorben. Aber erst vor kurzem am Herzen operiert worden. Der Herzog von Edinburgh galt als wichtigster Berater der Queen. Bundespräsident Steinmeier würdigte den Einsatz Prinz Philipps für Demokratie und Freiheit als Versöhner von Großbritannien und Deutschland.
Die Nachricht von seinem Tod lässt Großbritannien trauern. Um 12 Uhr Mittag setzt der Buckingham Palace den Union Jack auf Halbmast. Viele Menschen legen Blumen nieder für Prinz Philipp. Ich bin mit meinen Gedanken bei der Queen. Sie braucht jetzt die Unterstützung ihrer Familie in dieser schweren Zeit. Die ganze Nation wird trauern. Und die Pandemie macht es noch schwieriger, gemeinsam Abschied zu nehmen. Premierminister Johnson würdigt in seiner Ansprache Philipps Verdienste. Prinz Philipp hat sich die Zuneigung von Generationen verdient. Hier im Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und auf der Welt. Mehr als 7 Jahrzehnte war Prinz Philipp immer an der Seite der Queen. Sie zu unterstützen, war seine Hauptaufgabe. Er war all die Jahre meine Stärke, mein Fels. Ich, seine ganze Familie, dieses Land und viele andere stehen tiefer in seiner Schuld, als er für sich beanspruchen würde und wir alle ahnen. Als Elizabeth Königin wird, muss der Marineoffizier sein Leben der Krone unterwerfen. Er kümmert sich um die Erziehung der Kinder und absolviert insgesamt mehr als 22.000 Auftritte. Sein Humor, mal mehr, mal weniger passend. Meine Damen und Herren, jetzt erleben Sie den erfahrensten Gedenktafelenthüller der Welt. Ehemann und wichtigster Berater. Prinz Philipp war der Mann an der Seite der Queen, pflichtbewusst im Dienst der Monarchie.
Zur Atmosphäre vor dem Buckingham Palast. Jetzt unsere Korrespondentin Annette Dittert live aus London.
Großbritannien trägt Trauer. Den ganzen Tag über haben sich hier hinter mir am Buckingham Palace Menschen versammelt, um sich von Prinz Philipp zu verabschieden. Trotz des Lockdowns, die Polizei war zwar anwesend, aber ließ die Menschen in Ruhe kommen und gehen. Und jetzt wartet das Land auf die Details der Beerdigungszeremonie. Prinz Philipp selbst hatte hinterlassen, dass er kein offizielles Staatsbegräbnis wolle, obwohl ihm das zugestanden hätte, sondern nur ein militärisches Ehrenzeremoniell. Das könnte jetzt aufgrund der Pandemie noch kleiner ausfallen. Ab Montag sind zwar größere Zusammenkünfte hier wieder erlaubt, aber nur mit maximal 30 Menschen. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass die Beerdigung von Prinz Philipp nur eine ganz kleine private Feier wird und dass die sonst übliche große öffentliche Anteilnahme ausgerechnet beim Abschied von diesem hier so beliebten Prinzen ganz ausfallen muss. Ab morgen beginnt die Staatstrauer traditionell 8 Tage. Das heißt, die Beerdigung dürfte frühestens am nächsten Wochenende stattfinden. Und damit zurück zu Julia Senn.
Zum Tod von Prinz Philipp sendet das Erste heute einen längeren Nachruf um 22.15 Uhr gleich nach den Tagesthemen. Und auch auf tagesschau.de erinnern wir an Prinz Philipps Leben. Unter anderem mit einer umfangreichen Bildergalerie. Der Bund soll mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung erhalten. Die für Montag geplante Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin wurde abgesagt. Stattdessen will die Regierung schon in der kommenden Woche eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen. Ziel ist es, bundeseinheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen. In der Vergangenheit waren gemeinsame Beschlüsse von den Ländern unterschiedlich ausgelegt worden.
Solche Bilder wird es nächsten Montag wohl nicht geben. Keine Konferenz von Kanzlerinnen und Ländern wie eigentlich geplant. Stattdessen soll es nun anders gehen.
Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, in enger Absprache mit den Bundestagsfraktionen das Infektionsschutzgesetz zu ergänzen, um nun bundeseinheitlich zu regeln, welche Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über 100 liegt.
Das Ziel? Aufräumen mit den uneinheitlichen Maßnahmen, zumindest bei hohen Inzidenzen. Mancherorts zum Beispiel darf man mit negativem Test trotzdem noch in die Läden, anderswo nicht.
Es macht Sinn, diese Situation aufzulösen durch eine klare Regelung, von der alle wissen, wie sie jetzt die nächste Zeit in der Pandemie sein wird. Dann muss man auch nicht alle 2 Wochen darüber neu verhandeln.
Statt der Länder soll dann der Bund bei Inzidenzwerten über 100 die Maßnahmen vorgeben, etwa was Ladenschließungen oder Ausgangsbeschränkungen angeht. In Bayern trifft das auf Zustimmung.
Statt einer Endlosdebatte über Klein-Klein gibt es jetzt mal hoffentlich einen großen Wurf, indem wir nämlich die Notbremse wirklich scharf stellen mit einem Bundesgesetz. Das bedeutet, dass es für alle gilt, konsequent und automatisch. Keine Spielräume mehr, sondern tatsächlich sofort, wenn die Inzidenzzahl hoch ist.
In Rheinland-Pfalz Zurückhaltung. Eigentlich bräuchte es keine Gesetzesänderung. Die Regeln seien klar.
Persönlich bin ich der Auffassung, wenn sich alle an die Vereinbarung gehalten hätten und es täten, auch diejenigen, die sich für die Kanzlerschaft heiß laufen, dann bräuchten wir diese Debatte heute nicht.
In jedem Fall muss die Gesetzesänderung in den Bundestag. Das begrüßt die Opposition. Aber es gibt auch Kritik. Die AfD etwa befürchtet zu viel Macht für den Bund und die FDP mahnt:
Aus einer Notbremse darf kein Anlass für einen unverhältnismäßigen Lockdown werden. Wenn Zahlen steigen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Diese Maßnahmen müssen für sich genommen aber verhältnismäßig bleiben.
Das Bundeskabinett will sich kommende Woche schon am Dienstag, einen Tag früher als üblich, treffen, um die Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen.
Statt einer weiteren Nachtrunde von Kanzlerinnen und Länderchefs und Chefinnen, statt erneuter Verabredungen, die dann jeder auslegt, wie er mag, mehr Klarheit per Gesetz. Eine Sofortlösung für die aktuelle Lage ist das nicht. Aber eine Handlungsperspektive, über die der Bundestag, wenn es sehr schnell geht, sogar schon nächste Woche abstimmen könnte.
In ungewöhnlich deutlicher Form hat das Robert-Koch-Institut für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen plädiert. RKI-Präsident Wieler sprach sich dafür aus, für 2 bis 4 Wochen einen scharfen Lockdown zu verhängen. Anders sei die dritte Corona-Welle nicht zu brechen. Intensivmediziner warnen vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Aus Modellrechnungen gehe hervor, dass die Zahl der stationär behandelten Patienten innerhalb weniger Wochen auf einen neuen Höchststand steigen könne. Dem Robert-Koch-Institut wurden 25.464 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Gut 3.500 mehr als vergangenen Freitag. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg auf 110. Beim Vergleich von Daten muss laut RKI beachtet werden, dass während der Osterfeiertage und Ferien weniger getestet wurde.
Die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen werden immer jünger, auch müssen sie länger behandelt werden und ihre Zahl steigt, sagen Intensivmediziner. Auf dem Höhepunkt der ersten Pandemiewelle vor einem Jahr lag sie bei 2.928 Patienten, zum Jahreswechsel bei 5.745 und nach einer Erholungsphase steigt sie aktuell wieder, heute auf 4.501.
Sie müssen auch bedenken, wir haben jetzt lediglich knapp 3.000 Intensivbetten nur noch zur Verfügung. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an. Aber von diesen 3.000 Betten sind 2.000 sogenannte High-Care-Betten, die wir für die Versorgung nicht nur für die schwerkranken Covid-19-Patienten brauchen, sondern eben auch für alle anderen akuten Notfälle.
Angesichts dieser Situation unterstützt RKI-Präsident Wieler die Forderung der Intensivmediziner nach einem bundesweiten Lockdown für 2 bis 3 Wochen.
Wenn wir nicht in einen Lockdown gehen, das heißt, wenn wir die Mobilität nicht stärker einschränken, wir haben ja entsprechende Modellierungen auch publiziert im epidemiologischen Bulletin unter anderem, dann werden eben die Zahlen steigen und dann werden eben auch viele Menschen ihr Leben verlieren in unserem Land.
Fortschritte dagegen vermeldet der Bundesgesundheitsminister beim Impfen und nennt es ermutigend, dass mittlerweile fast 15% der Deutschen zumindest einmal geimpft sind. Und dass die Zahl der Erstgeimpften in dieser Woche sprunghaft gewachsen ist, auch dank der Hausarztpraxen.
Die werden innerhalb einer Woche jetzt 1% der Deutschen impfen. Die werden nächste Woche 1% der Deutschen impfen. Sie werden übernächste Woche 1% der Deutschen impfen und in der Woche drauf schon 2%. Das heißt also, die Arztpraxen zusätzlich dazuzunehmen, macht einen echten Unterschied.
Noch reicht die Zahl der Impfungen nicht aus zur Eindämmung der Pandemie, mahnt der RKI-Präsident. Wichtig sei es, Kontakte weiter zu beschränken und die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Unter Leitung von Staatspräsident Duda hat heute in Polen ein Krisenstab über weitere Maßnahmen gegen die dritte Corona-Welle beraten. Schon im Vorfeld der Sitzung war der eigentlich bis morgen befristete Lockdown im Land wegen der gestiegenen Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert worden. Im Nordosten Polens liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 100, im Rest des Landes sogar über 250. Besonders schlimm ist die Lage in Schlesien. Dort stecken sich pro Woche und 100.000 Einwohner mehr als 500 Menschen mit dem Virus an.
Diese Frau muss dringend ins Krankenhaus. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert und leidet unter akuter Atemnot. Doch das Warschauer Rettungsteam hat Schwierigkeiten, ein freies Bett für sie zu bekommen. Ich musste schon mal 3 Stunden darauf warten. Am Vortag hieß es von einem Krankenhaus noch, dass es 40 freie Betten habe. Aber dann waren doch alle belegt. Wir standen als erster Rettungswagen in der Schlange. Hinter uns warteten 4 weitere. Die dritte Welle der Pandemie hat Polen voll erfasst, fordert immer mehr Opfer. Gestern wurden 956 Tote im Zusammenhang mit Covid gemeldet. Heute sind es 768. Trotzdem versucht der Staatspräsident zu beruhigen. Es wurden in allen Kliniken extra für Covid-Patienten neue Kapazitäten geschaffen. Stand heute stehen rund 45.000 Plätze zur Verfügung. Das heißt, über 10.000 sind derzeit frei. Die Zahl der Intensivpatienten ist in Polen auf Rekordniveau und dürfte noch weiter ansteigen. Die Lage spitzt sich überall zu. Das liegt nicht nur am Personalmangel in den Krankenhäusern. In Schlesien beispielsweise gibt es zu wenige Beatmungsgeräte. Die Patienten müssen mit Hubschraubern in andere Kliniken gebracht werden. Eigentlich sollte morgen der Lockdown in Polen enden. Er wurde nach Ostern bis zum 18. April verlängert. Verschärfungen wurden auf einer heutigen Krisensitzung nicht beschlossen.
Inmitten eines Richtungsstreits will die AfD am Wochenende auf dem Parteitag in Dresden ihr Programm für die Bundestagswahl im September beschließen. Gegen den Parteivorsitzenden Meuthen haben mehrere Mitglieder einen Abwahlantrag eingereicht. Meuthen hatte auf dem letzten Bundesparteitag Ende vergangenen Jahres den rechtsextremen Flügel der AfD heftig kritisiert. Der Parteitag soll möglicherweise auch schon klären, wer die Spitzenkandidatur für die Wahl im September übernimmt.
Parteitag unter Corona-Bedingungen. Hier in Dresden kommen morgen rund 600 Delegierte aus ganz Deutschland zusammen. Zu ihrem AfD-Wahlkampfauftakt. Mit Maske und auf Abstand. Verpflichtende Corona-Tests gibt es trotz dritter Pandemiewelle keine. Im Wahlprogramm suchen sie Deutschlands Zukunft eher in der Vergangenheit. Zurück zur Wehrpflicht. Raus aus dem Euro. Zurück zu Grenzkontrollen. Bekannte Forderungen, die die Partei noch einmal zusammengetragen hat. Ihre Vorstellung von Normalität. Viele Veränderungen der letzten Jahre, meint die AfD, seien den Deutschen zu weit gegangen.
Die halten eben Bahn 60 Geschlechter für nicht normal. Die halten die Indoktrination ihrer Kinder für nicht normal. Und das entspricht auch unserem Verständnis.
Unklar ist noch, ob die Delegierten an diesem Wochenende auch Spitzenkandidaten wählen. Die zerstrittenen Parteilager konnten sich bisher nicht einigen. Bundessprecher Chrupalla scheint gesetzt. Er hat den Rückhalt aus dem Osten, vor allem vom mächtigen rechtsextremen Flügelnetzwerk. Heute hält er sich aber noch bedeckt.
Wir haben mehrere geeignete Kandidaten in unserer Partei und sehr gute Kandidaten in unserer Partei. Wie gesagt, auch das ist eine Entscheidung, die morgen der Parteitag zu treffen hat. Ob überhaupt gewählt wird, das hatten Sie gesagt. Und dann wird darüber auch zu diskutieren sein, in welcher Konstellation.
Für ein Duo stünde die hessische Bundestagsabgeordnete Kota bereit, unterstützt vom Meuthen-Lager, also denen, die sich selbst als gemäßigt bezeichnen. Ob Fraktionschefin Weidel nochmal antritt, will sie erst morgen Vormittag erklären. Wieder einmal steht ein Parteitag der AfD an, bei dem es eigentlich um Inhalte gehen soll. Doch wieder steht, verbunden mit der Spitzenkandidatenfrage, der Machtkampf im Mittelpunkt. Auch zum Wahlkampfauftakt bleibt die AfD tief gespalten. Von der Normalität, die sich die AfD für Deutschland wünscht, scheint die Partei selbst noch weit entfernt.
Angesichts der Gewalt in Myanmar wächst die Kritik aus dem Ausland an den Militärmachthabern. In einer Erklärung forderten 18 Botschafter, unter ihnen Vertreter der USA, der EU und Großbritanniens, eine Rückkehr des Landes zur Demokratie. Die Junta lehnte derweil einen Besuch der UN-Sondergesandten für Myanmar ab. Bei der Niederschlagung der anhaltenden Proteste gab es heute wieder Tote. Medienberichten zufolge setzt das Militär zunehmend schwere Waffen ein.
Trotz der Aufrufe zum Gewaltverzicht ist es im nordirischen Belfast erneut zu Ausschreitungen gekommen. Jugendliche bewarfen die Polizei mit Steinen, Feuerwerkskörpern und Molotow-Cocktails. Dabei handelte es sich vorwiegend um pro-britische Gruppen, die gegen die Folgen des Brexit protestieren. Erstmals wurde die Polizei aber auch von pro-irischen Nationalisten angegriffen. Nach Behördenangaben wurden bei den Krawallen der vergangenen Tage mindestens 55 Polizisten verletzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. April.
Eine Luftmassengrenze trennt milde Luft im Süden von kälterer Luft im Norden. In ihrem Bereich gibt es teilweise kräftige Regenfälle. Und die breiten sich heute Nacht von Westen aus. Südlich der Donau funkeln dagegen oft die Sterne und auch im äußersten Norden klart es auf. Am Tag in einem breiten Streifen von West nach Ost zeitweise Regen. In Küstennähe sowie im Süden zum Teil freundlich und trocken. Am Oberrhein heute Nacht knapp unter 10 Grad, im Norden und Südosten dagegen leichter Frost. In der Nordhälfte morgen oft nur einstellige Werte, im Süden teilweise nahe 20 Grad. Am Sonntag in der Nordwesthälfte regional kräftiger Regen, mancherorts schneit es auch. Richtung Südosten überwiegend freundlich und deutlich wärmer. In der neuen Woche wird es wieder kälter, dazu unbeständig und es fällt teilweise bis in tiefere Lagen Schnee.
Um 21.45 Uhr meldet Karin Mioska sich mit diesen Tagesthemen. Bundesnotbremse, brauchen wir deutschlandweite Corona-Regeln? Und Trauer um Prinz Philipp, die Briten und ihr knorriger Royal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.